des ISB veröffentlicht worden. Um Fair Value Measurement Guidance geht es jetzt in Tagesordnungspunkt 8. Der Standardisierungsrat hat den Comment Letter auf das Diskussionspapier im Mai 2007 verabschiedet und von der ursprünglichen Planung des IASB her sollte nach den Re-Deliberations ein ED erscheinen im ersten Quartal 2009. Und diese Zeitplanung war auch der Grund, warum wir das Thema jetzt auf diese Ratssitzung genommen haben, mussten dann aber bedauernswerterweise feststellen, dass sich dieser Zeitplan immer mehr nach hinten verschoben hat, so dass es jetzt so aussieht, als wenn der ED erst Ende Mai erscheinen wird. Gut, was haben wir bislang? Wir wissen, wie der IASB zu bestimmten Punkten vorläufig entschieden hat. Und aufgrund der Tatsache, dass es auch schon eine ganze Weile her ist, dass sich der Standardisierungsrat mit dem Diskussionspapier und den Inhalten beschäftigt hat, nicht unbedingt mit allen, aber mit den meisten der Inhalte beschäftigt hat.
Wenn ich das ganz kurz dazwischen sagen darf, teilweise auch in andere Zusammensetzungen.
In anderen Zusammensetzungen, okay. Dachten wir, es ist vielleicht eine ganz gute Idee, den Inhalt des Diskussionspapiers und den Inhalt des Comment Letters noch einmal in Erinnerung zu rufen, beziehungsweise auch auf diese Dinge einzugehen, die der IASB als Reaktion in der Reaktion auf die eingegangenen Stellungnahmen vorläufig entschieden hat. Was vielleicht noch vorab erwähnenswert ist, die Kommentierungsfrist, so hat der IASB im Januar 2009 auf seiner Sitzung entschieden, wird 120 Tage betragen. Das hieße, wenn der ED Ende Mai herauskommt, dann hätten wir bis Ende September Zeit, den Comment Letter zu verfassen, was wiederum bedeutet, dass wir prinzipiell drei Sitzungen zur Verfügung haben, um über den konkreten ED zu diskutieren. Gut, dann steige ich jetzt ein im Papier 8a mit dem Thema 1, Single Source of Guidance. Das Diskussionspapier des IASB war ja ganz im Groben so aufgebaut, dass es sind 13 verschiedene Themen sind dort aufgeführt und bei diesen 13 verschiedenen Themen hat der IASB zunächst immer dargestellt, was ist denn die Sichtweise in dem damals gerade neu erschienenen SFAS 157 und daran schloss sich in den meisten Fällen auch noch eine Ansicht des Boards an. In manchen Fällen ist diese Ansicht auch noch offen geblieben. In Bezug auf Single Source of Guidance stellte der IASB eben fest, dass SFAS 157 eine zentrale Vorschrift zur Ermittlung von Fair Values geschaffen hat und hat sich dazu entschlossen, ja, das müssen wir auch tun, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Konvergenzbestrebungen. Der Comment Letter des Standardisierungsrats ging etwas distanzierter mit dieser Idee um und zwar aus dem Grunde, weil Leitmotiv war, es gibt verschiedene Bewertungszwecke und verschiedene Bewertungszwecke sozusagen können konfligieren mit einer einheitlichen Anleitung zur Bestimmung der Fair Values. Daher hat der Rat in einem Comment Letter angeregt, ein einheitliches Konzept, so ein einheitliches Rahmenkonzept zur Bestimmung von Fair Values aufzustellen, aber unter der Nebenbedingung, dass auf verschiedene zweckadäquate Bewertungsgrundsätze eingegangen wird. Der IASB hat vorläufig entschieden, im Grunde genommen das, was er auch schon im Discussion Paper gesagt hat, dass eine einheitliche Definition des Terminus Fair Value eine Verbesserung gegenüber einer, sagen wir mal, ungleichartigen Anwendung darstellt. Inwieweit der Hinweis oder die Anregung des Rates auf verschiedene Bewertungsgrundsätze einzugehen mit berücksichtigt wird, ist noch unklar. Nächstes Thema 2, das Exit Price Measurement Objective.
Ich muss ja fragen, wollen Sie nachher irgendwie noch Meinungen abfragen oder ja?
Ich habe gedacht, ich fange mal mit so vielleicht zwei, drei Themenkomplexen an. Und aber wenn Sie gerne jetzt schon darüber diskutieren möchten, dann
gerne. Frage, wenn Sie der Zeit. Ich denke, wir haben das Papier alle
finde ich, ist eine gute Idee.
Man könnte sogar abgreifen, was wo ist eine Abweichung, was der CSB macht, zu dem, was damals als Discussion Paper vorlag, unsere Kommentierung dazu und parallel dazu gibt es Unterschiede. Wenn ich es nie richtig verstanden habe, und du warst damals bei der.
Was aber nicht unbedingt heißt, dass das meine Meinung ist, was das da drin steht.
Und dann wollen wir auf die Meinung vielleicht eingehen. Also dann würde ich meine Meinung mal sagen. Also ich teile die Meinung, muss ich sagen, jetzt mal vorsichtiger formulieren, vielleicht kann ich die Meinung des DSR, die damals geäußert wurde, aus den dürren Zeilen auch nicht ganz entnehmen. Wenn das so geäußert worden wäre, stimme ich ihr nicht zu. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich denke, wenn wir einen Terminus verwenden, der definiert ist, dann sollte es auch nur eine Definition geben und nicht mehrere Definitionen. Wenn hier gesagt wurde, dass es darauf ankommt, in welchem Sachzusammenhang der Wertmaßstab greift und das Unterschiede bringt, dann würde das für mich ein Zeichen sein, dass wir es mit unterschiedlichen Wertungsmaßstäben zu tun haben und eben nicht mit einem. Das mag jetzt eine sehr spitzfindige Definition sein, aber für mich ist das relativ wichtig. Ich denke, mir wäre es wichtiger zu sagen, Fair Value bedeutet eben nur eine Sache, die mag unter Umständen sehr, sehr eng definiert sein, aber das war es dann auch. Und wenn wir halt einen anderen Sachzusammenhang haben, dann müssen wir uns halt einen anderen Wertmaßstab überlegen. Ich sehe auch einen sehr deutlichen Unterschied zwischen einem Fair Value und einem Current Value. Vielleicht ist das, was hier steht, vielleicht eher die Kritik im Grunde genommen, die sich auf einen Current Value bezieht, was ich dann nachvollziehen kann. Aber in einem Fair Value würde ich sagen, bin ich streng dafür, wirklich eine Definition zu haben und die komplett durchs Regelwerk durchzuziehen.
Okay. Diese Anmerkungen sind ja auch historisch nachvollziehbar, begründbar dahingehend, dass man damals beileibe nicht so unterschieden hat und dass man damals ja auch noch den sehr, sehr breiten Ansatz hatte und heutzutage wesentlich klarere Vorstellungen hat, auch sich teilweise klarer erstmal wieder um Finanzinstrumente handelt.
Aber das ist genau der Punkt. Du hast eben gesagt, wortwörtlich eine Definition und dann quer durchs Regelwerk. Mhm. So, und das ist genau unser Problem gewesen, dass eine Definition diskutiert wird für den Begriff Fair Value, ohne weiter dann zu sagen, wie ist denn die Applikation bei dem gegenwärtigen IFRS? Das heißt, wir haben das Szenario gehabt, das kann nicht sein oder das glauben wir nicht. Man legt sich auf etwas fest und dann wird einfach immer nur ausgetauscht, wo irgendwo mal Fair Value aussieht. Und vom Anwendungsbereich, das ergibt sich ja auch, dass der sowieso wieder ein bisschen anders als US-mäßig ist und ob das passt. So, wie du das ausdrückst, habe ich gar kein Problem zu sagen, Fair Value soll es nur eine Definition geben. Aber dann kriegt man meine Unterschrift nur dann, wenn ich im gleichen Schritt die Standards durchgehe und sage, welches Bewertungsprinzip oder das Objective liegt hier vor, ist das richtig? Und dann sollte das gesucht werden, was der richtige oder die richtige Measurement Attribute ist. Aber genau dieser Punkt, diese Gefahr haben wir gesehen. Nein, wir wollen nur eine Definition haben und dann wird in einem Schritt alles mal durchgeändert. That's wrong. Und das drückt, finde ich, aber unser Schreiben auch deutlich aus.
Wie gesagt, ich habe das Schreiben ja nicht gehabt, sondern ich habe jetzt praktisch hier nur diese Zusammenfassung von Herrn Schmutz genommen.
Das ist aber nochmal verteilbar.
Ja?
Ja. Wo?
Hier? Ja? 9b.
Okay, sorry.
Ist ja kein Problem. Wir müssen aufpassen, dass wir über das Gleiche reden, weil sonst haben wir Missverständnisse, wo wir gar keine haben.
Genau, also ich bin hier sicherlich sehr beeinflusst durch die Diskussion rund um den Fair Value, in der Tat, Liesel sagte es schon, für Finanzinstrumente. Denn was der Board vorläufig dort entschieden hat, war, dass wenn dieses Fair Value-Projekt durch ist, man mit ziemlicher Sicherheit die Passage im Standard ändern würde, wo es heißt, Finanzinstrumente sind bei Zugang zum Fair Value zu bewerten. Weil wenn ich den Fair Value auf einer Abgangsnotion drehe, es natürlich überhaupt keinen Sinn ergibt, damit eine Zugangsbewertung zu machen. Und an der Stelle hat man dann sehr klar gesagt, also da müssen wir auf jeden Fall ran. So, und wenn ich diese Denke übertrage dann muss man in der Tat, wenn man eben eine engere Definition vom Fair Value nimmt, tatsächlich einmal das komplette Regelwerk durchgehen und nachgucken, ob man hier unter Umständen anpassen muss.
Das wurde auch mündlich in mehreren Diskussionen, zumindest von David, als solches auch bestätigt. Ich muss aber sagen, gerade an dieser Stelle habe ich nicht gegenüber David, der, glaube ich, meint das wirklich am besten. Ich habe ein bisschen Misstrauen, dass dann, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist, auf einmal doch dieser Prozess eintritt. Mhm. Ja, und man im Grunde an jeder Stelle dann sagt, ja, aber wir haben doch die Definition Fair Value etc. etc. Deswegen nochmal, so haben wir es auch ausgedrückt, unseren gewissen Zweifel. Das eine geht nur mit dem anderen zusammen. Ja. Und das meine ich, stimmt auch heute noch. Ja, weil wenn wir jetzt aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, wie Christoph das gesagt hat, ein bisschen fokussieren sollen, da hat sich für mich nichts dran geändert. Gar nichts. Ja.
Ob der Idee ein mittleres Kapitel von Consequential Amendments enthält, wo gesagt wird, ich muss irgendeine Hausnummer erfinden, dass das, was in IAS 41 für die Land- und Forstwirtschaft steht, nicht ein Fair Value im Sinne dieser Vorschrift ist, wissen wir ja noch nicht. Wir haben das Ding ja noch nicht, aber wir sollten es im Laufe dieser Woche kriegen.
Das heißt, dass wir jetzt, oder ich, Entschuldigung, ich rede nur für mich, halt nicht, dass wir eine Exit Notion jetzt von vornherein akzeptieren.
Nee, das ist dann die Frage.
Das kommt, machen, ne? Genau. Mhm.
Ja, dann gehen wir gleich zu dieser Exit Price Notion. Also SFAS 157 lässt die Fair Value Ermittlung auf der Exit Price Idee basieren. In der Stellungnahme des DSR hat der DSR eigentlich sein klares Nein dazu ausgedrückt, weil es eben in der überwiegenden Anzahl der Situationen eben gerade nicht, weil in der überwiegenden Anzahl der Situationen keine Exit Price Idee zugrunde liegt. Und die vorläufige Entscheidung des IASB sieht so aus, dass der Fair Value grundsätzlich am Exit Price orientiert wird. Es sind allerdings drei Themen, die aus dem Scope herausgenommen wurden. Das heißt ganz konkret, der Begriff Fair Value soll dort in diesen Standards auch nicht mehr verwendet werden. Das sind zum einen die Geschäftsvorfälle in Bezug auf Share-Based Payments oder rückerworbene Rechte bei Unternehmenszusammenschlüssen und finanzielle Verbindlichkeiten mit Kündigungsrechten, also sogenannte Kontokorrent-Instrumente. Davon abgesehen ist die Exit Price Notion wird Bestandteil des ED sein.
In diesen Punkten schon, das habe ich vorhin ja schon ausgedrückt im Grunde, da stehe ich weiterhin dazu. Habe kein Problem, wenn man sagt, okay, Fair Value soll als Begrifflichkeit nur noch Exit Value halt darstellen. Und das andere nennen wir anders, das sind für mich jetzt, sage ich ganz offen, nur Terminologie, weil dann kommt nach meiner Auffassung ein Fair Value im Sinne Exit Price relativ selten. Und in diesem Sinne, wie der DSR, hat sich bei mir auch keine Meinung gegeben, nur wenn das Unternehmen entschieden hat, dass es tatsächlich etwas veräußert, ist dieses Bewertungsobjective in dem Sinne relevant.
Also ich kann mir das ja vorstellen, dass man sagt, wir wollen eine Fair Value Definition, die möglichst eng ist. Und dann ist lieber Regeln über ein, wo verwende ich denn den Fair Value, als jetzt den Fair Value etwas breiter zu machen und ihn an mehr Stellen zu verwenden. Dazu passt aber dann nicht, die gewisse Themen aus der Fair Value Measurement Guidance rauszunehmen. Denn wenn man sagt, man nimmt gewisse Themen raus, das muss man ja eigentlich mit wesentlich mehr Themen machen, denn alle, wenn man jetzt im Extrem sagt, Fair Value soll ein Exit Price rein. Und gut, überall, wo wir sagen, der Entry Price ist besser, das nennen wir künftig den Bob-Preis. Und da heißt dann nicht mehr, dass es zum Fair Value zu messen, sondern zum Bob-Preis. Ja? Das ist ein Ansatz. Aber dann braucht man nicht sagen, und für die Fair Value Guidance nehmen wir die und die Themen aus, weil denen muss man dann ja auch nur sagen, das ist nicht mehr Fair Value, das ist was anderes. Share-Based Compensation, sagt man, wird nicht mehr zum Fair Value bewertet, sondern wird nach einem anderen Konzept bewertet. In dem Moment, in dem aber hier gewisse Sachen ausgenommen werden, hat man natürlich schon den Eindruck, dass das nicht der Ansatz ist, zu sagen, enge Fair-Value-Definition und enger Anwendungsbereich. sondern enge Fair-Value-Definition, aber durchaus weitere Anwendungsbereiche. Und das wäre für mich dann, also wenn man den Ansatz fährt und sagt, weiter Anwendungsbereich, dann darf es nicht so eng sein wie ein Exit-Price-Ansatz.
Die drei Themen, die da aufgelistet sind, die anteilsbasierten, die rückerworbenen und die Core Deposits, haben die, ich weiß es nicht, unter Kontokorrentinstrument habe ich mir Core Deposits vorgestellt.
Es müssten diejenigen sein, wo der Standardsetter in 39 sagt, dass die Instrumente jederzeit zurückgegeben werden könnten und die deswegen zum Fair Value praktisch anzusetzen sind.
Okay. Finanzielle Verbindlichkeiten der Reporting Entity und der Gläubiger hat jederzeit das Recht.
Genau.
Also sind es doch nicht. Na okay. Es sind die Core Deposits.
Genau, aber also die eben Portables sind.
Nein. Okay.
Nochmal, haben diese drei Dinge einen gemeinsamen Nenner, weshalb sie alle drei ausgenommen worden sind, nach meinem Dafürhalten? Nein, weil es drei bestimmte Themen, Problembereiche sind, warum auch immer man in IFRS 2 bei irgendwas gelandet ist, was irgendwo nicht so ein Fair Value ist, weshalb auch immer man das bei den Unternehmenserwerben ist und die Core Deposits sind halt ohnehin auch ein Dauerbrenner, wo man immer noch mit seinem Core Deposit Intangible noch nicht weitergekommen ist. Das sind für mich mehr handwerklich technische Dinge, die ausgenommen werden, wie sowieso bei den Standards, die das Scoping Out, das aus dem Geltungsbereich rausnehmen, eher selten wirklich einen Sinn und Zweck im Sinne von tiefschürfend Sinn und Zweck hat, sondern dass das irgendwo etwas ist, was mal ausgeblendet wird, was auf der anderen Seite aber auch den negativen Beigeschmack hat, dass, wenn man das Problem gelöst hat, es durchaus hintenrum durch die kalte Küche wieder reinkommen kann.
Wobei bei Core Deposits, für mein Dafürhalten, im Standard selber ja nie vom Fair Value die Rede ist, sondern da ist ja immer vom Rückzahlungsbetrag die Rede, der explizit ja nicht der Fair Value ist.
Der als Fair Value aber genommen wird, so wird es angenommen. Das sei der jeweilige Wert. Deswegen hat es mich gerade gewundert, warum man den hier rausnimmt, weil man eigentlich nur über den Sprung über die Grube sagen müsste, ja okay, das ist der Exit-Preis und der erwartete Wert, den die Unternehmen ja gerne ansetzen und ansetzen würden, das ist nicht Exit. Also ich habe es nicht verstanden, aber auch nicht im Einzelnen.
So wie ich den Board gehört habe, wird es deswegen, also jetzt speziell der Fall C rausgenommen, weil diese jederzeitige Möglichkeit, das zurückzahlen zu müssen, eher eine Settlement als eine Transfer Notion ist. Und bei Verbindlichkeiten geht ja das Discussion Paper und auch die vorläufigen Entscheidungen davon aus, dass Verbindlichkeiten oder Schulden, der Fair Value von Schulden, basierend auf der Transfer Notion ermittelt werden. Und das ist bei dem nach Ansicht des Boards eben nicht der Fall, weil hier ein Settlement unterstellt wird.
Accounting Standards schaffen es nicht, die Realität zu ändern. Weil, na manchmal doch, okay, gewisse Ausnahmen. Aber versuchen wir mal, dass das hier nicht unbedingt ist.
Wenn wir die Frage stellen, also sagen, wir sind dagegen, dass es ein Exit Price ist, was wäre dann die Alternative? Grundsätzlich zu sagen, also Entry ist es nach meinem Dafürhalten definitiv nicht. Ja, denn weil nach Entry eigentlich keine Folgebewertung mehr kommt. Ja, ich würde sagen, was dann eigentlich nur passt, ist eine Art Value in Use oder so etwas, aber es passt definitiv kein Entry Value, denn dann würde ich den Zugangswert einfrieren. Das ist eine Art Anschaffungskostenbewertung.
Es ist eigentlich differenzierter. Also wenn ich zum Beispiel für Financial Instruments, da würde ich sagen, okay, wenn ich, weiß ich, das Financial Instruments dann auch in der Folgebewertung zum Fair Value zu bilanzieren habe, dann ist für mich eigentlich der Exit-Preis der richtige. Wenn ich aber zum Beispiel Financial Instruments wie ein Loan habe, den ich anschließend nicht mehr zum Fair Value bilanziere, dann ist der Exit-Preis für die Zugangsbewertung nicht der richtige, meines Erachtens. Dann müsste ich ein Entry-Fair-Value haben. Deshalb muss ich, wie wir das auch damals gesagt haben, eigentlich durchgehen. Was mache ich eigentlich, weiß ich, was dem Fair Value, der zurzeit über alles in einem Kamm geschert wird? Und was ist dann der richtige Exit, Entry oder irgend sonst was? Value, den ich dafür die besondere der Zugangs- oder Folgebewertung nehmen soll.
Nur das ist genau mein Punkt an der Stelle. Wir würden in deinem Beispiel sagen, Loans würde ich gar nicht zum Fair Value bewerten. Ja? Weil, wenn der Fair Value ein Abgangswert ist, der für Loans einfach irrelevant ist. Ja. Nur, wenn wir jetzt sagen, und so klang es gerade ein bisschen, wann ist der Exit Price im Grunde genommen völlig irrelevant? Ich weiß, wir hatten die Diskussion mehrfach bei den Verbindlichkeiten, weil wir sagen, da wird nicht transferiert, da wird allenfalls gesettelt oder eben darauf zugewartet, bis das Ding eben endgültig erfüllt wird. Das ist für mich nachvollziehbar. Bei Assets würde ich sagen, da ist Exit aber eigentlich schon der richtige. Es sei denn, dass ich eben eine Halteabsicht habe. Ja, das wäre die Alternative in irgendeiner Form. Nur deswegen meine Frage, wie soll ich Fair Value anders definieren, wenn ich sage, es ist kein Entry-Preis, aber es soll jetzt auch kein Exit-Preis sein. Was ist es dann? Ein Value in Use?
Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, wo ich loslaufe. Wenn ich loslaufe in der momentanen Gedankenwelt, dann ist es manchmal ein Exit-Price und manchmal ein Entry-Price. Also wenn ich mich mal hinstelle und sage, Vermögensgegenstände sind beim Erwerb mit dem Fair Value anzusetzen. Ja, Folgebewertung mal vollkommen außen vor. Dann ist es problematisch, dass dies ein Exit-Price ist. Also nimm ein Beispiel, du kaufst ein Auto. Ja, wenn ich Entry-Price mache, ist der neue Wagenpreis. Wenn ich einen Exit-Price mache, muss ich ja sagen, in der Sekunde, in der ich ihn bekomme, hat er einen Eigentümer bereits in den Papieren drin, da ist der Wert schon wieder niedriger. Ja. Wenn ich jetzt aber so rumkomme, dass ich wirklich sage, lass mal vollkommen davon abstrahieren, wofür ich den Fair Value verwende und erstmal festlegen, was ich haben will und danach regelrecht auf der grünen Wiese überlege, für was nehme ich das denn jetzt? Dann komme ich hin, dass ich sagen kann, durchaus Exit-Preis. Dann ist es halt, dann nehmen wir ihn aber auch nur für die Fälle, für die Exit-Preis richtig ist, und dann darf es nirgends mehr heißen, als Anschaffungskosten ist der Fair Value anzusetzen, weil es bei Anschaffungskosten nicht passt. Und wir müssen halt im Moment aufpassen, weil ich glaube, manche von uns diskutieren, aus der einen Richtung kommt, und dann passt es nicht immer Exit-Preis zu sagen, und andere diskutieren, aus der anderen Richtung kommt, und dann ist es eigentlich wurscht, dann kann ich es auf Entry-Preis oder Exit-Preis festlegen, es hat nur Auswirkungen dafür, für was das nachher eigentlich ein passender Wert ist.
Bei Technologie würde ich dann sagen, gerade weil wir mit der Diskussion so angefangen haben, ich habe da große Sympathie dafür, einen anderen Begriff dann dafür zu verwenden. Ja? Aber ich finde, genauso ist in Schauung. Es ist die Cost Basis. Ich definiere, wie meine Cost im Grunde ist. Das ist ja Fair Value of the Consideration Paid. Ja? Und das spielt auch eine Rolle. Und das ist meines Erachtens der Entry-Preis.
Aber das ist ja nur dann richtig, wenn der Transaktionspreis tatsächlich den Fair Value reflektiert. Was zumindest bei Finanzinstrumenten ja nicht grundsätzlich der Fall ist, sonst hätten wir das Thema Day-One-Gains ja nicht.
Ja, das ist ja genau eines der Themen.
Ich denke, also deswegen war mir nicht klar, warum wir im Grunde genommen an der Stelle jetzt eine Ablehnung formulieren. Ich denke, das ist genau das, was Christoph gerade gesagt hat. Ich habe kein Problem damit, den Fair Value eng zu definieren als Exit Price. Die Gefahr, die ich damit habe, ist, dass unter Umständen kaum mehr etwas zu diesem Fair Value bewertet wird, weil mir die Bewertungsobjekte einfach weggehen, weil ich sage, es ist nicht sachgerecht. Auf der anderen Seite, was ich nicht sehen möchte, ist, dass der Fair Value mal als Entry, mal als Exit Price gewertet wird. Das kann auch nicht richtig sein. Was ich nachvollziehen könnte, wäre, wenn man ihn praktisch eine Ebene nach oben nimmt. Der Begriff ist eigentlich heute für Current Value reserviert und sagt, es ist ein Gegenwartswert, bei dem noch abstrahiert wird, ob es ein Verkauf ist oder ein Settlement oder ein Use oder sonst irgendetwas, also praktisch eine Ebene nach oben nimmt. Nur vielleicht wäre es tatsächlich die sauberere Formulierung zu sagen, vergiss den Ausdruck Fair Value komplett, genau, und sag gleich, was du meinst. Meinst du ein Exit oder meinst du ein Entry Price?
Haben wir das nicht sogar in der Stellungnahme oder haben wir da drin, wo wir sagen, dann nenn das Kind beim Namen, damit wir endlich von dieser Diskussion runter sind. Sag Current Exit Price und Current Entry Price. That's it.
Vielleicht bei dem Wiederholen auch nochmal deutlich klar machen, dass, und das wird, wenn man sagt, wir fordern neue Begriffe, wird diese Notwendigkeit deutlicher. Man kann das Ding jetzt nicht einfach rausgehen und sagen, und irgendwann mal gucken wir uns die Standards an. In dem Moment, in dem man das Ding definiert, muss man sich die Standards sofort anschauen. Und das ist halt auch etwas, der Druck kommt dann, wenn du einen neuen Namen einführst. Wenn du mich sagst, das Ding wäre definieren Exit-Price und Entry-Price, dann steht das Ding im leeren Raum, solange kein Standard den Begriff verwendet, fertig. Und dann können Sie überlegen, wann Sie jetzt das Ding scharf schalten, indem Sie die Begriffe Entry-Price und Exit-Price in Standards verwenden.
Heißt das, dass Sie so weit gehen würden, sagen, wir brauchen im Grunde genommen gar keinen Fair Value Measurement Standard, wenn wir hergehen und in den Standard in denen es um Bewertungsfragen geht, so wie Sie sagten, das Kind einfach beim Namen nennen?
Nein, nein, ich glaube, es macht schon Sinn zu definieren, wie ich einen Exit Price ermittle. Ja, und das nicht in jedem Standard individuell zu tun. Es macht vielleicht auch Sinn zu definieren, wie ich einen Entry Price ermittle. Und insofern das in einem Standard zu bündeln, damit man nicht in jedem Standard neu mit dem Thema anfangen muss, macht durchaus Sinn. Entscheidend ist aber, dass dieser Standard dann ein Standard ist, der einen Exit Price und einen Entry Price definiert und nicht einen Fair Value. Wobei uns auch klar sein muss, dass dieser Begriff, selbst wenn man ihn jetzt abschaffen würde, mindestens 10 Jahre weiterlebt. Ne?
Schaffen wir noch das ein oder andere Thema? Gut. Dann gehen wir zum Thema 2b, schlage ich vor. Die Sicht der Marktteilnehmer. SV 157 stellt darauf ab, dass die Bewertung des Fair Value strikt marktbasiert erfolgen muss und unternehmensspezifische, ich sag mal, Dinge ausklammert.
Meiner Ansicht nach ist zu dem Punkt bisher im Moment recht wenig zu sagen, weil die entscheidenden Themen ja eigentlich erst dem Staff aufgetragen sind zu klären. Also bisher, was unter der Textziffer 9 steht, ist ja bisher nichts, was mich irgendwo stören würde. Die entscheidenden Punkte kommen erstmal.
Machen wir weiter mit 2c. Transfer versus Settlement.
Das ist ja im Prinzip schon das, was wir eben gesagt haben.
Aber auch wieder gesagt, jetzt darf man dann halt den Fair Value nicht anders definieren, sondern ich müsste dann konsequent sein und sagen, der Fair Value ist im Grunde für die Bewertung von Schulden so wie definiert schlicht unmaßgeblich, ja, weil eben kein Transfer stattfindet.
Also der Exit Price.
Thema 3. Zugangsbewertung hatten wir eigentlich schon angefangen darüber zu diskutieren. Hier geht es ganz, ganz wesentlich um die Day One Gains Losses.
Aber das ist etwas, was wo es dann schon eine Rolle spielt. Jetzt nehmen wir mal an, man folgt unserem Ansatz und definiert einen Exit und einen Entry Price. Dann wäre es natürlich seltsam zu sagen, der Exit Preis bei Zugang sind die Anschaffungskosten. Denn das passt dann irgendwo nicht. Das muss dann natürlich schon der Entry Price sein. Ja. Und insofern, was in 19 steht, Board entschied sich für Ansatz 3, den Transaktionspreis am ersten Tag grundsätzlich als Fair Value anzusehen. Das kann dann eigentlich nur der Entry Price sein. Ja, also den Transaktionspreis am Tag grundsätzlich als Entry Price anzusehen, weil Exit Price kann es ja eigentlich nicht unbedingt sein.
Nur, Christoph, ich glaube, hier muss man gleichzeitig auch auf Subsequent Measurement halt eben abziehen. Ja, wenn wir sagen Entry Price, gibt es keine Day One Gains oder Losses. Aber natürlich gedanklich in der nächsten Sekunde, zum nächsten beim Berichtstag, kommt irgendwas. So, jetzt müssen wir uns überlegen, für welche trifft dann das Exit Price Modell letztlich zu? Ja, das haben wir, glaube ich, damals auch ziemlich intensiv diskutiert, auch mit Transaktionskosten etc.
Aber das ist doch, wenn ich dir das Beispiel nehme von diesem Auto, was in der ersten Sekunde gleich seinen Wert verliert, weil der erste Eigentümer in den Papieren drin ist. Das ist ja genau das, dass man dann im ersten Schritt sagt, mit was soll der das eigentlich im Zugang bewerten? Mit seinen Anschaffungskosten, Entry Price? Oder soll man sagen, nee, sorry, in dem Sekunde, in der es ihm zugeht, ist es halt jetzt schon mal weniger wert. Was dann natürlich dazu würde, dass du Day One ein Thema hast. Zumindest musst du ja die Differenz dann zwischen dem Kassen Ausgang und den Anschaffungskosten abbilden. Und wenn man sich hinstellt und sagt, man setzt ihn zum Entry Price an, dann muss man sich die Frage stellen, ist die dann eine Folgebewertung zum Exit Price sinnvoll mit den Effekten, die sich in der GNV ergeben?
Und bei welchem? Und da haben wir bis jetzt immer gesagt, es geht letztlich um die Zielsetzung, besteht Halteabsicht, will das Unternehmen das nutzen oder will es das veräußern und je nachdem kommt dann der eine oder der andere Preis. Ja.
Genau, und wenn ich, weiß ich, sage, ich habe die Folgebewertung dann auch, weiß ich, indem ich, weiß ich, das veräußern will am nächsten Tag, dann ist eben der Exit-Preis der maßgebende, weil das ist der, zu dem ich veräußern kann, ja oder nein. Und dann die Day-One-Gain und Loss ist natürlich auch meines Erachtens davon abhängig, von der Güte des Fair Value Measures. Wenn ich dann einen Day One Gain auf Basis von Level 3 ermittelten Exit-Preisen habe, dann würde ich dazu tendieren zu sagen, nein, den muss ich deferren, bis ich das beobachtbaren kann. Wenn ich aber einen Day One Gain habe, aufgrund einem Level 1 beobachtbaren Marktpreis, dann würde ich dafür tendieren, es ist ein Day One Gain, den ich auch in die GV nehmen würde.
Ist für die Marktteilnehmer, die das besser als die anderen Marktteilnehmer dann wissen, ne? In dem Moment. Ist nicht, ja, also die, ja, da finde ich, geht es halt eben darum, auf welcher Ebene sind die gleichen Märkte und so weiter. Das wird ja auch diskutiert. Weil sonst kommt die Frage auf, ich habe gerade die Transaktion gemacht und in der gleichen Minute sage ich, oh, ich habe aber bessere Möglichkeiten oder ich weiß besser. Und das ist dann Level 3 praktisch. Ne?
Sollen wir zu Thema 4 gehen?
Es sei denn, wir stellen jetzt die Frage, ob wir mit der Pünktlichkeit dann doch lieber auf die Recognition übergehen. Recognition ist alles andere als so früh wie der hier. Bei dem hier haben wir ja noch etwas mehr Vorlauf, weil wir das Papier noch nicht haben. Das heißt, dass wir jetzt 5 Minuten Pause machen und in 5 Minuten mit der Recognition weitermachen. Pause.